Facts, bitch. Facts Corner.
Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, I love sports.
Facts, bitch.
Facts Corner.
Liebe Leute, herzlich willkommen zum Backspin Sports Corner, Folge 8, ist das richtig? Peter, was geht, Partner?
Mir geht's gut, Partner. Schön, dass wir da sind. Heute mit einem Gast, den wir schon oft mindestens einmal angekündigt haben am Ende einer Folge, dass wir uns nächstes Mal zu dritt melden.
Das war Special
Heute ist
Teaser.
Es soweit, genau. Basti Dorrit, Captain von Medi Bayreuth, seit 10 Jahren im Kader der deutschen Nationalmannschaft und auch selber Host seines eigenen Podcasts, auf den wir sicher auch noch zu sprechen kommen. Schön, dass du da bist.
Ja, servus. Schön, dass es jetzt endlich geklappt hat und vielen Dank für die Einladung. Das ist eine große Ehre für mich und ich bin schon gespannt, wie der Vibe heute so sein wird.
Ich habe vorhin zu Peter gesagt, Peter, ist der Basti eigentlich auch Kapitän von der Nationalmannschaft? Und ich konnte es nicht so ganz verifizieren, weil es war immer mal so Co-Kapitän, dies, das, hin und her. Ich habe so verschiedene Sachen gelesen. Gibt es da ein Statement von dir?
Ja, also ganz klar, erster Kapitän ist Robin Benzing. Einfach schon allein aus dem Grund, weil er einfach die Stand jetzt die meisten Länderspiele da im Kader immer hat. Aber immer, wenn ich auch am Start sein darf, dann bin ich so ein bisschen der Assistent von ihm. Und,
also quasi der Teilzeitkapitän.
Ich bin so ein bisschen der Teilzeitkapitän. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich bin ja einer, der immer gern hergezogen wird für die Qualifikationsspiele. Also der Qualifikationskapitän.
Was heißt das? Sind die irgendwie niedriger gerankt, so die Qualifikationsspiele?
Nee, das nicht. Aber das Problem ist ja, für alle Zuhörer, die das vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm haben, ist im Basketball brutal schwierig, weil seit ein paar Jahren gibt es auch im Basketball Nationalmannschaftsfenster. Das heißt, während der Saison werden auch einfach mal so eine Woche geblockt, wo dann eben wie im Fußball 2-3 Länderspiele stattfinden. Meistens Qualifikationsspiele für irgendwelche Großereignisse, also EM, WM. Und da es so einen kleinen Clinch gibt zwischen der Euroleague und der FIBA, ja, also die FIBA ist natürlich der Austrager für die Nationalmannschaften und die Euroleague ist bekanntlicherweise die zweitbeste Liga der Welt, die geben aber den Spielbahn nicht frei für die Nationalmannschaftsfenster, also die spielen weiter. Ja. Mhm. Und deswegen kommt es einfach dazu, dass während diesen Fenstern A, die NBA-Spieler, weil die NBA auch nicht pausiert für die Länderspiele, fehlen und B, auch die Euroleague-Spieler. So steht in diesen Qualifikationsfenstern eigentlich oft eine Mannschaft auf dem Feld, die so in der Art und Weise nie bei einem Turnier zustande kommt. Und ich bin da auch in den letzten Jahren so ein bisschen einer gewesen, der da immer rangezogen wird, um zu helfen, dass die Teams
die Drecksarbeit zu machen.
Die Drecksarbeit, aber wenn es dann um die großen Turniere geht, leider halt nur die zweite Geige spiele, was für mich absolut okay ist. Ich weiß, dass der Spieler allen voran natürlich einen Dennis Schröder gibt, der mir weit überlegen ist. Aber das ist halt so der Stand der Dinge und am Endeffekt sind halt die Spieler so die Leidtragenden dieses Streits der Verbände.
Ja. Ja, du sagst das jetzt schon so nüchtern und diplomatisch, so während du das erzählt hast, dachte ich so, Digga, was ist denn das für ein Scheiß, so du qualifizierst die Truppe und am Ende, also ne, na klar ist jetzt Dennis Schröder irgendwie so der Big Baller, aber so irgendwie du qualifizierst die Truppe und am Ende irgendwie sagen die dann ja danke, aber mach's gut, Bruder.
Ja, ist auf jeden Fall keine leichte Situation, deswegen war ich auch die letzten 2 Jahre nicht am Start, weil mich das schon angepisst hat, aber es hat mich nicht der Fakt angepisst, dass das so war, sondern eher die Kommunikation des Verbandes mit Spielern, die eben sich den Arsch aufreißen, dass die Mannschaft da hinkommt zu diesen Turnieren und dann nicht da ist. Also ich glaube, in solchen Problemfällen ist einfach Kommunikation das A und O und die war echt miserabel die letzten 2 Jahre. Jetzt gibt es einen neuen Bundestrainer, der von Anfang an offen mit offenen Karten gespielt hat und auch gesagt hat, ey Basti, ich brauche da einen erfahrenen Spieler, du hast so viel Erfahrung in diesen Situationen. Mhm. wenn du möchtest, dann hätte ich dich gerne am Start und ich glaube, dass wir dich brauchen und das ist alles, was ich hören muss. Für mich ist Nationalmannschaft die größte Ehre, die man haben kann als Sportler. Und im Endeffekt glaube ich auch, dass da jeder Einzelne so ein bisschen auch sich hinten anstellen muss, wenn es um dieses Thema geht, weil am Ende des Tages, finde ich, ist die Nationalmannschaft das Zugpferd für eine Sportart. Ja. Und meine Herangehensweise ist die, dass ich will, dass Basketball zumindest nach Fußball die zweitattraktivste oder wie soll man sagen, populärste Sportart in Deutschland wird. Und ich will, dass es ein geiles Produkt ist. Und ich will, dass diese Mannschaften eben bei der EM und der WM vertreten sind. Und deswegen mache ich das.
Ja, ist spannend auf jeden Fall. Okay, also der Teilzeitkapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft ist am Stisso. Peter, du wolltest aber noch einen kurzen Exkurs in die NFL erstmal machen, oder?
Können wir sehr gerne machen. Machen wir das schnell. Und zwar war jetzt die Wildcard-Spiele der NFL am vergangenen Wochenende. Ich habe mir die Samstagsspiele reingezogen und fand, die waren von sehr feinen Eltern, wenn man das so sagt. Und zwar zuerst habe ich mir angeguckt. Hast du die Spiele gesehen?
Ja, natürlich. Ich habe, glaube ich, das komplette Wochenende vor der Glotze gehangen.
Okay. Nur mit Football?
Nee, natürlich auch noch so 10 weitere Screens, wo ein bisschen Handball-EM und Basketball noch lief, aber ich war schon verhältnismäßig aufmerksam am Start, würde ich behaupten.
Okay, wir machen das kurz, ne? Joe Burrow hört nicht auf und die Bengals haben gegen die Raiders gewonnen, wobei die Raiders mit Derek Carr hätten auch noch gewinnen können am Ende und sprich stehen dann bei 4. und 10, müssen Touchdown werfen und dann entweder Field Goal oder Two-Point-Conversion sogar zum Sieg. Machen es aber nicht. Dafür war dann anscheinend dann doch irgendwie die Defense der Bengals zu gut. So ein David Carr wirft dann Interception auf den letzten Wurf, so ein bisschen halb verzweifelt, aber was hätte er machen sollen? Und das noch beeindruckendere Spiel war dann die Bills gewinnen gegen die Bill Belichick Patriots 47-17 und machen das perfekte Spiel, glaube ich. Also Josh Allen, kein Interception, absolut, kein Fumble, kein Punt, also
ja, da war sehr, ich dann sehr gut. Da war ich dann zum Beispiel irgendwann raus, weil die halt einfach drüber gefahren sind und zwar so, yo, okay, die Jungs sind weiter.
Und wir haben die Eagles gespielt.
Das skippen wir.
Alles klar. Die Buccaneers sind weiter und dann die 49ers, überraschend würde ich sagen, haben die Cowboys geschlagen, die dann eigentlich doch so stark in die Saison gestartet sind. Die 49ers haben die Saison stark beendet und gewinnen 23-17.
Hast du das Spiel gesehen, Digga?
Nur die Zusammenfassung tatsächlich.
Ey, ich habe noch nie so ein Footballspiel gesehen in meinem ganzen Leben, Alter. Das war geprägt von... Also das war natürlich erstmal ein Flaggenfestival, Undiszipliniertheiten, Dummheiten, whatever. Und es war so, die letzten 2 Minuten waren ungefähr 40 Minuten lang und es war wirklich so, man hat sich die ganze Zeit nur an den Kopf gepackt und dachte so, was machen die da, was passiert da? Also das Spiel war eigentlich auch lange, lange durch. Die 49ers haben das Ding komplett dominiert und dann am Ende aber doch nochmal die Tür für die Cowboys aufgemacht, die aber einfach zu dämlich waren, das auszunutzen. Aber es war einfach, dieses Ende war so absurd und also ich saß komplett hellwach irgendwie hier und kam gar nicht zurecht und ähnlich ging es auch irgendwie meinen ganzen anderen Football-enthusiastischen Freunden. Das Handy stand nicht still und alle sind völlig eskaliert. Das war wirklich gestern ein Spiel für die Geschichte, Alter.
Was dich aber unterhalten hat.
Absolut, ja, und ich als
bist du mit dem Ausgang zufrieden?
Als Eagles-Fan gönne ich natürlich den Cowboys auch das Ausscheiden in der ersten Runde schon, das muss ich sagen.
Und wie zu erwarten, haben die Chiefs gegen die Steelers gewonnen. Ich glaube, Ben Roethlisberger in seinem letzten Spiel hätte noch sich auf den Rekordbüchern und Geschichtsbüchern noch ein bisschen höher schreiben können. Aber ja, dafür die Chiefs dann doch einfach zu stark.
Ja, war eine trockene Nummer.
Hey, und das war die NFL diese Woche.
Und, Basti, du hast es geschafft.
Ja. Nee, ich würde da gerne nochmal, ich habe da eine Frage.
Schieß los.
Weil mein geschätzter Friseur ist auch großer Football-Fan. Und warum hassen eigentlich alle die Cowboys? Also ich bin gar nicht im NFL-Thema drin. So, ich schaue es gerne mal, aber bin halt so der klassische ja, sobald der Super Bowl ansteht, schaue ich mal, was so passiert ist. Und natürlich die, keine Ahnung, die großen Namen. Aber warum hassen alle die Cowboys?
Also ich glaube, du musst dir vorstellen, die Cowboys sind der erste Mal auch so das teuerste Franchise der Erde und einfach so America's Team und stehen glaube ich auch symbolisch für Texas einfach so als Team. Hatten ihre allerbesten Jahre Anfang der 90er. Ich glaube, da haben sie 3 Super Bowls in 3 Jahren gewonnen oder 3 Super Bowls in 4 Jahren. Aber seitdem eigentlich auch nie wieder was gerissen, werden dann eben von dieser Familie, den Jones, geführt, die man eben lieben oder hassen kann. Sprich,
den gehört, glaube ich, auch Manchester United oder so, kann das sein?
Gehört dem? Bin ich mir echt nicht ganz sicher.
Ja. Wird dazu passen. Aber das sind auf jeden Fall Trump-Supporter, ja?
Kann ich dir nicht 100% sagen, also ich weiß es nicht, aber wenn du mich die Frage stellst, kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil man muss sich halt vorstellen, der eine, der Urgroßvater, dem gehört der Laden oder der Großvater, dann sein Sohn führt das, sein Enkel ist dann der Head of und sowas.
Ich habe dieses All or Nothing gesehen von Amazon.
Alter, das ist sehr gut, ja.
Genau, also das ist halt so, ich finde Football krass faszinierend und schaue mir mega diese Hintergrunddokumentationen an auch irgendwie halt alles, was so auf Netflix gibt, ne? Und
The Last Chance You.
Genau, und bin krass begeistert von den Athleten, ja. Also wenn man selber halt irgendwie Profi ist und man schaut sich dann nochmal die Athleten im Football an, ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Aber du würdest dann schon sagen, okay, ist so ein bisschen der FC Bayern.
Ja.
Es ist ein bisschen FC Bayern mit HSV gemischt, Digga. HSV ein bisschen reingemischt.
Ja, also ohne Erfolg halt.
Genau. Ja, genau. Und ich habe ja wahrscheinlich die schlimmsten, die Fans.
Ja.
Okay.
Ja. Okay. Ich habe übrigens Kacke gelabert. Der Owner von Manchester United ist der Owner von den Tampa Bay Buccaneers. Nur nochmal, um das zu korrigieren.
Ja, und zum Beispiel Stan Kroenke, so Arsenal und Los Angeles Rams gibt's auch. Also nicht selten. Dass sie dann, wenn du ein teures Rams-Franchise hast, dann nimmst du noch so ein bisschen als Spielzeug noch so für 500 Millionen oder 300 Millionen noch irgendein
europäisches Wobei das, Team. Das haben die gestern erzählt, dass der Jones die Cowboys irgendwie für 100 Millionen gekauft hat und die jetzt irgendwie 4 Milliarden wert sind oder sowas. Also das war auf jeden Fall schon ein smartes Investment von dem Bruder zu der Zeit.
Ja, nicht ganz so dumm auf jeden Fall.
Der muss was auf dem Kasten haben. Auch heute noch, dass er immer wieder dafür sorgt, dass einzelne Sachen die Schlagzeilen kommen und die Spieler, die er draftet, immer wieder zu großen Namen werden. Also, der Jerry Jones. Der hat, glaube ich, auch das teuerste Schiff oder eins der teuersten Schiffe der Erde. Mit dem fährt er dann gerne nach Miami zur Super Bowl Party zum Beispiel.
Das ist auch auf jeden Fall mit E-Motor, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja. Also, vor allem in Texas, ne? Da gibt es nicht so viel
Öl. Richtig, ich finde das gar nicht geil. Ja. Geil.
Ja, also, du merkst rund um. Alles in allem sehr sympathisches Team, die es schon wieder nicht geschafft haben, eine Runde weiterzukommen. Also ich glaube, die waren auch schon ganz lange, haben die kein Playoff-Spiel mehr gewonnen und haben eben auch einen jungen Quarterback, der eigentlich mal zeigen müsste, dass er einen teuren Vertrag wirklich verdient hat, auch den er bekommen hat. Tja, nächstes Jahr.
Schade. Okay, aber dann lass uns mal wieder jetzt die Kurve schlagen vom unbeliebtesten NFL-Team zum beliebtesten Basketball-Bundesligaspieler. Ich hab mir heute Mittag ein Video reingezogen, also gedacht, so komm, ziehst du mal ein paar Sachen rein. Und dann wurden so Teamkameraden und ehemalige Teamkollegen und sowas von dir, so sollten irgendwie ein paar nette Sachen über dich sagen, wie das ja so üblich ist. Und das kennt man ja dann, dass die sagen so, ja, der ist ganz lieb und der ist ganz nett und ist ein guter Baller. Aber mir ist aufgefallen, dass die Jungs da alle regelrecht von dir geschwärmt haben. Also die waren wirklich alle brutal begeistert. Wie würdest du dich so als Spieler, also das war dann immer so, ja, das ist ein Anführer, das ist ein Kapitän, der geht voran. Und also die waren einfach alle hellauf begeistert. Und ich dachte so, okay, krass. Wie würdest du dich so erstmal als Spieler und auch als Typ in so einem Profi-Basketball-Gefüge charakterisieren? Weil für mich ist Basketball halt so, ja, ich gehe auf den Freiplatz und ball ein bisschen und da wird ein bisschen rumgezeckt. So, was bleibt da noch üblich so an, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, bei dir ist so die menschliche Seite irgendwie auch irgendwie ein ganz großes Thema, so in diesem Profibereich ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, also ich glaube, dass zuallererst ich einfach ich bin halt authentisch, so, ne? Und ich sag immer ganz klar, offen und ehrlich, was ich von Dingen halte, was ich von Menschen halte und gehe auch so mit Menschen um. Und wie gesagt, ich verstell mich da null. Und ich glaube, erstmal das kommt ganz gut an, weil das auch nicht ja immer so der Fall ist in dem Business. Und so ist aber auch so meine Herangehensweise. Ich bin ja jetzt seit 7 Jahren Kapitän, dass ich nicht versuche, irgendwie so eine Rolle zu spielen und zu sagen so, ja, ey, das ist halt unser Kapitän und der hat keine Fehler, der ist immer gut drauf und supportive und so weiter, sondern ganz im Gegenteil. Also bin wie jeder, hab einen schlechten Tag, flipp mal aus, bin mal gut drauf. Und ich glaube, dass ich habe da ein ganz gutes Gespür vermittelt oder bekommen, dass schon auch ab und zu ich mal einen Gang zurückschalten muss und schauen, so wie die Jungs reagieren. Aber am Ende des Tages kommt es immer am besten, wenn man gerade das rauslässt oder so ist, wie man sich gerade fühlt.
Aber ist das auch so, also das würde ja jetzt wahrscheinlich erstmal 9 von 10 Leuten von sich sagen, aber trotzdem ist ja Profisport gerade auch voll oft so, was so Umgang mit Medien und Presse angeht, so total glatt gebügelt.
Genau, und das mache ich halt nicht.
Genau, das ist mir sofort aufgefallen. Ich hatte dann auch in deinen Podcast reingehört und dachte so, okay, krass, der macht sein Maul auf. Dann hatte ich zum Beispiel noch gesehen, dieses Wir sind mehr Kampagne, die ihr da irgendwie vor 2, 3 Jahren gemacht hattet, als irgendwie diese rassistischen Vorfälle in Chemnitz und so mal wieder ganz groß waren. Und da gibt es natürlich irgendwie, ich kenne das halt aus dem Fußball, da gibt es dann immer eine Kampagne und schön und gut, aber dass sowas von Spielern ausgeht oder dass Spieler in ihrem Podcast auch mal das Maul aufmachen und sagen, ey, das ist beschissen gerade, was die Liga abzieht, die Chefs sind im Urlaub, wir müssen irgendwie den Kopf hinhalten und zocken. Ja. Das kenne ich so irgendwie nicht von Profisportlern. Yeah. Ist das dann wiederum irgendwie so das Privileg? Basketball-Bundesliga ist jetzt nicht der ganz große Medienzirkus wie Fußball-Bundesliga oder also?
Ja gut, am Ende des Tages glaube ich, dass, also mir wäre es egal, was für ein großer Zirkus es ist, kann natürlich sein. Also ich glaube zumindest, dass es im Fußball auch solche Typen gibt, nur die machen schon auch ab und zu gewählten Themen so ihren Mund auf, werden, glaube ich, aber schon auch gut gebremst. Ja,
ja voll.
Von ihren Beratern, von ihren Vereinen, keine Ahnung. Das ist im Endeffekt mir vollkommen egal und natürlich handle ich ab und zu auch aus einer Emotion raus und dann kommt mal ein Anruf von irgendeinem Liga-Boss oder von meinem Berater, der sagt, ey, kannst du einfach mal die Fresse halten, Mann, jetzt machst du hier schon wieder Ärger. Aber ich finde es halt einfach ganz wichtig, weil am Ende des Tages so, ja, es ist Sport, das ist Entertainment, ja. Aber es gibt so viele Themen und das Menschliche, das darf nie auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, dass das auch so ein Ding ist, was die Fans schätzen, aber wie du halt auch angesprochen hast, auch die Spieler, ja. Also ich bin halt irgendwie mit allen möglichen Spielern in der Liga im Kontakt und mir geht's irgendwie halt echt immer um die Spieler und um den Menschen und ob der jetzt mal gut performt oder schlecht ist am Ende des Tages, mir echt egal, aber das geht mir halt in diesem ganzen Profisport-Business immer so ein bisschen verloren. Jeder muss immer funktionieren, aber keiner checkt ja so, was dahinter ist. Hat er gerade vielleicht irgendwo da eine Depression, geht's dem schlecht, hat gerade seine Freunde mit ihm Schluss gemacht, keine Ahnung, ja. Das erfährt ja immer keiner. Und das spielt aber alles da so mit rein. Und ja, ich erkundige mich, ich kommuniziere viel mit Spielern, weil mir einfach das Wohl von Spielern am Herzen liegt. Und ich hoffe, das ist der Grund, warum das Witzige ist, ich kriege ja jedes Jahr, keine Ahnung, 6 neue Mitspieler. Im Basketball ist ja, also gerade in der Bundesliga ist ja echt viel kommen und gehen. Und es kommen immer ganz viele Spieler und die sagen so, ey, Basti, ich meine, ich habe dich gehasst, so, ne, wenn die in anderen Mannschaften gespielt haben. So, weil natürlich, wenn dann ums Spiel geht, so bin ich competitive, ja, dann ist mir alles scheißegal, da geht es ums Gewinnen, ja. Und aber wenn dann halt man zusammen in der Mannschaft spielt, dann lernt man halt auch jemanden anders viel, viel besser kennen. Und deswegen glaube ich, dass das einfach ein guter Mix ist, den ich da irgendwie gefunden habe, ja.
Ich habe dich einmal spielen sehen, ehrlich gesagt. Also ich bin klassischer NBA-Gucker so. Ich habe das, glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt. Irgendwann, als ich hier nach Hamburg gezogen bin, war dann für mich so, okay, ich gehe mal zu den Towers einfach so, warum nicht? Und habe aber vorher nie was mit Basketball-Bundesliga am Hut gehabt, sondern es war für mich immer nur NBA irgendwie so das große Thema. Und da war, glaube ich, so das erste oder das zweite Spiel. Da habt ihr mit Medi Bayreuth hier gespielt. Keine Ahnung, ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr her oder so. da muss ich sagen, bist du mir nicht so richtig aufgefallen. Weiß ich nicht, ob es jetzt nicht dein Tag war oder mit welchem Spielertypen würdest du dich vergleichen jetzt so für mich als NBA? Auch wenn es vielleicht so sehr hoch an, ne, wenn du jetzt irgendwie so ein Big Name droppen musst oder so, aber vielleicht auch mal für die Zuhörer, Zuhörerinnen draußen so, was ist so basketballerisch irgendwie das, wo du dich siehst, mit wem oder zu wem du aufguckst und wo du sagst so, ja Mann, der hat irgendwie die Moves, die ich mir reinziehe und so.
Ja,
du meinst aber jetzt gerade nicht so vorbildmäßig Pimpf, sondern du meinst, wenn man so die nebeneinander legt, die Tapes wahrscheinlich, ne?
Mäßig, genau. Ja. Weil ich habe zum Beispiel irgendwie so dann, nachdem ich mir halt viel so Interview und Gerede von dir reingezogen habe, konnte ich das schon so ein bisschen einkategorisieren, aber ich meine jetzt dann halt auch so spielerisch so einfach, ja, ne?
Ja gut, ist in der NBA mittlerweile echt schwierig zu finden. Früher war es ganz klar, war Steve Nash, also war mein Vorbild, so spielerisch, weil er war unfassbar krass, aber man hat schon gemerkt, so, der hat die Kontrolle auf dem Feld. Ja? Der macht seine Mannschaft besser, er schaut nicht auf sich, sondern das alles, was er für sich macht, das ergibt sich aus dem Flow. Das ist auf jeden Fall ein Spielertyp, wer auch für mich so immer ein Vorbild war oder wo man sich orientiert war Derek Fisher. Mhm. Weil er auch so,
er ist immer als so Head Coach von den New York Knicks gut reingeschissen hat. Auf jeden
Fall. Aber weißt du, der hat ja auch nie die allergrößten Stats, ja. Der hatte große Momente gerade in den Finals und so weiter, aber war absoluter Teamplayer und war ein Aufbauspieler, der immer alles so im Blick hatte. Und es war, ey, überleg mal, der hat mit den krassesten gezockt. Ja, wie schwierig muss es sein, die alle auf den gleichen Nenner zu bringen, ja?
Ja, ja.
Jetzt heutzutage gibt es ja nicht nur einen Spieler, das ist ganz klar, ist Chris Paul. Das ist einfach.
Okay, krass.
Also als Aufbauspieler, ja, als Spielmacher gibt es gerade niemanden krasseren.
Ja.
Von den Moves natürlich. Ja, wenn wir jetzt rein über die Moves reden, Mann, da hast du einen Kyrie Irving, wahrscheinlich das beste Ballhandling der Welt. Dann hast du Luka Doncic, der aber, wo ich echt sagen muss, also ich bin krasser Fan. Ich war krasser Fan, als in der Euroleague war. Aber mir gefällt nicht die Art und Weise, wohin er sich entwickelt, so dieses, die Körpersprache. Also ich glaube nicht, dass es so ein Winner-Typ ist.
Ja, safe.
Ah, du meinst gar nicht spielerisch, sondern so charakterlich und ja, was genau passiert und
das, nach dem aber Pfiffen, das geht für mich immer 1:1 bei den großen, bei den ganz großen Namen geht es für mich, ist ein nahtloser Übergang. Mhm. Ja? Und, ja, das sind halt so, also ich mag halt Spieler, die, natürlich braucht eine Basketballmannschaft ihre Go-To-Guys, den du den Ball in die Hand gibst und sagst, okay, entscheide das Spiel für uns. Aber das ist in Europa komplett anders. Also wenn du dir Europa anschaust, keine Ahnung, Euroleague, da die Top-Spieler averagen, keine Ahnung, zwischen 13 und 16 Punkten. Ja, und du brauchst halt ein komplettes Paket. Das ist ein ganz anderer Sport. Also im Endeffekt ist es eigentlich fast ein ganz anderer Sport.
Ja.
Deswegen ist es so schwer mit der NBA zu vergleichen.
Ja, also ich, ist vielleicht auch ein bisschen plump und plakativ. Für mich kam zum Beispiel so auch als, also mir ist es auch als erstes aufgefallen, okay, krass, die spielen sogar Defense hier so in Europa, was ich so aus der NBA mit dieser Intensität auch nicht kannte. Und ich fand es ziemlich schnell ziemlich geil. Und ich muss sagen, ich war vorher echt immer so ein bisschen so, ja, ach komm, das ist so ein bisschen so der billige Abklatsch und die danken ja überhaupt nicht und maximal einmal im Spiel und so, I don't know. Aber also ich hatte dann so direkt das Bild, okay, so deutsche Alex Caruso, Hustler, Energy, kommt drauf, egal wie es ist, bringt immer Full Power mit, einfach Stats sind egal.
Ja, also doch, natürlich, er ist auch so ein Spieler, wobei den Bounce ich leider nicht habe, den er hat. Aber das ist das Spannende und ich weiß nicht genau, also ich bin ja immer so einer, ich will da auch nach meiner Karriere hin, der so das Produkt des deutschen Basketballs weiter nach vorne bringt und populärer macht und attraktiver machen will, ja. So, aber die Frage ist nicht, ob der Spielstil, der in Europa gespielt wird, einfach teilweise, weil eben so viele Leute NBA gucken und das dann vielleicht vergleichen und da sehen sie, okay, da hagelt es einen Dank nach dem anderen, flashy Plays und so weiter.
Ja.
Das wird hier nicht funktionieren, weil hier steht so, jedes Spiel ist hier brutal wichtig. Wir haben halt keine 82 Spiele. Das heißt, in der NBA ist auch gar nicht möglich, in jedem Spiel keine 48 Minuten Defense zu spielen. Es ist körperlich nicht möglich. Mhm. Das heißt, die grooven halt durch. Okay, wenn es eng, das Spiel eng ist am Ende, dann wird man ein bisschen verteidigt. Aber sonst, wer halt mehr Buckets gibt, der gewinnt am Ende, ja?
Mich nervt ja. Das auch krass, dass am Ende dann so bei engen Spielen irgendwie, dann verlieren die das Ding und dann gehen die halt weg und sagen, ja gut, wir spielen halt morgen wieder so.
Ne? Es das wird halt so ein bisschen gelacht und ich bekomme genau. Das ja auch mit von den ganzen NBA-Jungs, wenn man die bei der Nationalmannschaft dann sieht, was die erzählen so von dem Alltag, das ist halt ein komplett anderes Ding. Weißt ja. Du, da, wir fahren halt, keine Ahnung, mit einem engen Bus zum Auswärtsspiel, haben keine Single Rooms, sondern sind zusammen auf dem Zimmer, essen alle zusammen dort. Ey, der Alltag, da sieht keiner den anderen. Mhm. Die trainieren ja auch nicht wirklich und so, weißt du, das ist so anonym, weil jeder halt ein Superstar ist. Das heißt, keine Ahnung, Dennis fliegt irgendwo von Boston nach New York, dann hat er in New York vorm Spiel noch 3 Pressetermine, dann muss er nochmal kurz zu Nike Town, dann isst er auf seinem Zimmer mal schnell was und dann geht er halt zum Spiel, sieht seine Kollegen und dann zocken die einen auf. So, weißt du, nicht viel, die haben nicht so viel miteinander zu tun. Hier ist es, in Europa ist es halt komplett anders. Das ist so, deswegen ist halt für mich auch die Euroleague als, selber als Basketballer, aber auch als Basketballfan viel attraktiver, weil du merkst richtig, in jedem Spiel geht's um alles. Ja, und so, deswegen ist auch halt spannend, Spieler, die aus der NBA kommen, das heißt nicht automatisch, dass sie in Europa funktionieren. Ganz im Gegenteil. Also, und natürlich auch Spieler, die in Europa funktionieren, funktionieren oft auch in der NBA nicht, ne? Und da liegt es aber meiner Meinung nach also oft halt mangels körperlicher Voraussetzungen, ne? Also wenn du halt die körperlichen Voraussetzungen mitbringst, wie ein Luka Doncic, dann kannst du klar funktionieren, aber wenn du dir jetzt halt zum Beispiel den Campazzo anschaust, ja, der war krasser Zauberer bei Real Madrid, ist in die NBA gegangen und jetzt langsam findet er so rein, aber er ist halt körperlich so unterlegen, dass er also manche Dinge kannst du einfach nicht durch Können kompensieren. In der NBA ist einfach viel.
Gerade in der NBA, jetzt ist es ja immer noch, also du brauchst ja mittlerweile den Giannis, den LeBron, um dann wirklich am Ende einen Titel zu holen, so, ne?
Du brauchst es und du hast halt, also alleine jetzt nicht von den Skills, aber von den körperlichen Voraussetzungen hast du halt in jeder Mannschaft, keine Ahnung, 3, 4 von den Typen.
Ja.
Und das ist halt schon so der große Unterschied, der einfach zwischen Europa und der NBA herrscht.
Ist, glaube ich, auch, also das ist ja auch, ist so die ewige Frage, die man sich so stellt, was du ja auch eben schon meinst. Ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war oder ob es auch schon im Poddy war. So, warum Basketball in Deutschland noch so klein ist? Also ich kenne das aus meiner Perspektive. Ich habe jahrelang Handball gespielt, wo es auch immer so der Struggle ist. Wir wollen die Nummer 2 werden hinter dem Fußball und so. Wo natürlich die NBA halt auch sehr viel von Popkultur und eben genau dem drumherum lebt, ne, was du jetzt gesagt hast, der hat 4 Pressetermine hier, der hat das da. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da versäumen dann so deutsche Ligen, sei es jetzt Handball oder dann aber vor allem die Basketballliga, so ein bisschen irgendwie sich so popkulturell zu updaten, weil gerade Basketball ist ja trotzdem, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so spektakulär ist, mit 100 Dunks im Spiel, und irgendwie Spacey-Typen, die mit dem Lambo vorgefahren kommen, ist es ja trotzdem ein Sport, der popkulturell jetzt irgendwie gerade für mich als jemand, der aus dem Hip-Hop kommt, eigentlich total die nahe Bindung hat und noch viel mehr in so eine Felder gehen kann. Und da frage ich mich immer so, was, warum machen die da nichts in die Richtung so? Weißt du, da läuft halt DJ Ötzi in der Sporthalle und ist irgendwie so ein bisschen Altbacken-Style.
Da passiert aber was. Ne? Ich weiß gar nicht, hast du auf dem Schirm, wer das Marketing übernommen hat oder die aktuelle Kampagne oder Vermarktung der Liga, also welche Agentur?
Natürlich nicht.
Ambition heißt die und die wurde gegründet von Tobias Cargol, aka Toxic von hiphop.de.
Witzig.
Zum Beispiel, also
aber da kann ich da mal rein, gleich da mal rein.
Mach.
Weil, okay, die Kampagne.
Das klingt, als wäre jetzt hier ein Fass aufgegangen.
Brutal. Also erstmal hast du mir voll aus der Seele gesprochen, weil ich absolut der gleichen Meinung bin, dass Basketball eigentlich die Sportart ist, die so viele Komponenten miteinander verknüpfen kann. Also du hast zum einen die Musik, ja, Hip-Hop. Mhm. Du hast Mode, ganz großes Thema im Basketball.
Ja.
Und ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, die so international ist. Ja, das heißt, du kannst dieses Thema Integration, Basketball ist auch ein Sport, wo halt so eine Community herrscht. Ja, also Fußball, wenn wir ehrlich sind, gibt es ja keine Community. Basketball gibt es eine Community. Ja, dadurch, dass es halt irgendwie so NBA gibt, dann europäischen Basketball, dann gibt es nur die Streetballer, aber irgendwie sind es halt alle Baller. Und du hast da so viele Felder, die du echt richtig geil kombinieren kannst. Und dahin muss eigentlich auch der Basketball. Also es kann halt nicht sein, und da zum Beispiel, Glückwunsch, dass du in Hamburg wohnst. Hamburg macht es aus meiner Sicht jetzt schon exzellent. Ist halt natürlich auch eine prädestinierte Stadt dafür. Aber sie haben mit dem Marvin Willoughby auch jemanden, der so ähnliche Denke hat, ja, der auch den sozialen Aspekt im Hintergrund hat, ja, der aber auch sieht, okay, wir brauchen geilen Merch. Ja, wir brauchen Merch, was halt die NBA schon seit immer hat, den die Leute halt einfach so rocken und nicht nur, wenn sie zum Spiel gehen, ja, weil du geile Farben hast, du hast schwarz und weiß, ja, damit kann, das findet jeder geil, du hast ein geiles Logo, ja. Du machst coolen Shit und das machen einfach viel zu wenige Standorte und da sagen immer viele, ja, aber weil halt die Standorte so kleine Städte sind, aber scheißegal, weil mittlerweile durch das Internet ist auch in der kleinen Stadt irgendwie jeder gebrieft, was gerade cool und angesagt auf der.
Ja, und es geht ja da auch gar nicht darum, ist jetzt das Team gut oder geht's, also ne, die Leute rennen in Chicago nice Bulls aus, ja. Merch rum oder in Brooklyn Nets Merch rum, einfach weil das hochgepusht wurde und weil das überall verfügbar ist und weil es am Start ist, so, ne?
Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, so warum zum Beispiel so die Cowboys hasst jeder und die performen nicht, aber sind trotzdem irgendwie halt wertvoll. Ja, hat, denke ich, auch damit zu tun, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus im Football, aber weil es halt, das ist eine Marke, ja, ja. Und die Vereine müssen mehr sich als Marke verstehen und sich auch ein Stück weit, wie ein anderer Hamburger Verein, der hinten bei dir auf der Flagge hängt, St. Pauli, so ein bisschen unabhängig vom sportlichen Erfolg machen. Also gerade so, das ist auch so ein bisschen mein Ziel, dass wir vielleicht den Bayreuth da hinbekommen. Natürlich ist das Sportliche extrem wichtig, aber irgendwann reicht halt die Kohle nicht aus, dass du kannst halt nicht mit unserer Kohle irgendwo oben mitspielen. Das heißt, du musst irgendwie anderen Mehrwert schaffen. Und es ist jetzt Mehrwert, weil du coolen Content für deine Fans kreierst. Es ist, weil du coolen Merch kreierst. Oder ist es, weil du dich sozial irgendwo engagierst. Ja, du musst halt irgendwo, finde ich, deine Nische finden. Und das macht halt Hamburg extrem gut. Und ich glaube, da muss es hingehen, dass die Leute mehr gepackt werden und sehen so, hey, das ist jetzt nicht nur eine Sportart, sondern die engagieren sich, die haben irgendwie denselben Vibe wie wir und wir bekommen von denen coolen Mehrwert, also Content mit Mehrwert, aber haben halt auch irgendwie, sind auch entertained. Und dieses ganze Entertainment-Thema, das ist halt in der NBA so richtig Deluxe und das ist in Europa zu 99,9% richtig scheiße. Und das ist halt so der Unterschied in meinen Augen.
Ich glaube halt, dadurch versäumt man halt auch einfach ganz viele junge Leute in die Vereine zu ziehen. Also ich kenne das selber, voll. So, ich bin auf dem Basketballplatz aufgewachsen, wir waren den ganzen Sommer am Ballen, aber von uns ist kein einziger, also da waren echt auch einige Jungs dabei, die konnten schon was, da ist niemand mal auf die Idee gekommen, in den Basketballverein zu gehen, weil das war dann die TSG Lalala e.V. und es war irgendwie einfach nie ein Thema so, okay, sondern es war immer so, ja man, wir gehen jeden zweiten Tag ballen und das ist der Lifestyle, aber nie hat auch nur einer mal dran gedacht, ja man, lass doch mal einen Verein gehen, weil das halt irgendwie einfach dann nicht cool war, so in dieser Form.
Ja, ja, absolut, da sehe ich auch ein großes Thema drin. Ich habe witzigerweise letztes Jahr einen Verein mitgegründet in Nürnberg. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen unsere Herangehensweise, dass wir so dieses altbackene Vereinsleben so ein bisschen aufbrechen wollen. Wir wollen einen coolen Verein machen, mhm. Ja, wo jeder willkommen ist, egal ob der jetzt talentiert ist oder nicht, aber einfach irgendwie so ein Zuhause hat und sieht so, hey, okay, kann ich jetzt hier irgendwie meinen Mitgliedsbeitrag, den es natürlich trotzdem braucht, ja, kostet ja auch irgendwie alles Kohle, aber ey, wenn ich den halt nicht pünktlich überweise, dann werde ich da nicht gleich angeschissen, sondern kann man miteinander reden, dass einfach so ein Miteinander geschieht, ja, und wo auch Kids, die vielleicht jetzt auch nicht aus den besten Verhältnissen kommen, ein Zuhause finden und so. Und ja. Das war so der Antrieb. Und da gebe ich dir recht, ich glaube, was halt da in Amerika einfach der absolute Vorteil ist, dass das alles an den Schulen hängt, ja. Es hängt irgendwie so an diesen ganzen AAU-Teams, High School, dann kommst du ans College. Und es wird halt alles von den Schulen gesteuert und nicht so wirklich von Vereinen. Und das macht wahrscheinlich die Sache so ein bisschen einfacher, weil die Kids ja eh in die Schule müssen. Und wenn die sehen, okay, in der Schule ist das Angebot da, dann gehen sie halt zum Basketball, weil sie keinen Bock haben, irgendwie was anderes zu machen.
Cheerleader.
Du hast gerade schon aufgezählt, dass es Basketball ausmacht oder eben cool macht, eben auch zum Beispiel dann, was man anzieht oder eben die ganze Kultur rum, auch Mucke. Gibt's eine Basti Dorrit Top 5 Songs, die du so im Basketball-Kontext hast oder im Hip-Hop-Kontext dafür?
Boah.
Oder gib uns die Künstler, die Artist.
Ey, ich muss sagen, letzten Sommer habe ich schon so in der Offseason krasses neue J. Cole Album gefeiert. Das war ja auch so ein bisschen Offseason
ist auch so,
Vibe, ja.
Ja. Sehr sympathisch.
Dann, ich bin, um ehrlich zu sein, halt kein, ich kann mit diesem ganzen neuen Zeug wenig anfangen. Also ich kann halt hier nichts mit, es hört sich zwar komisch an so, aber ich kann halt nichts mit Lil Baby und bin ich halt irgendwie raus. Ich weiß, dass es in ist. Das hören halt auch meine Mitspieler Tag ein, Tag aus. Ist auch alles fein so. Habe ich auch nichts dagegen. Aber ich bin halt echt so noch die Schule Nas, Jay-Z, mit denen halt ich so ein bisschen aufgewachsen bin. Mhm. Was hat mir krass gefeiert? Ey, um ehrlich zu sein, als ich in Trier war, da habe ich so eine richtige, das war so eine Station, wo ich so ein bisschen Depri-Phase hatte. Eine schwierige Saison für mich.
Also dort gespielt hast, ja.
Da kam A$AP Rocky so in mein Leben. Das war ziemlich krass.
Weißt du noch, welches Album?
Ja, das war, glaube ich, Long Live A$AP, oder?
Eins oder drei Worte Alben, ja.
Kommt auf jeden Fall von der Zeit
her
hin.
Das erste auf jeden Fall. Das war ziemlich krass.
Ist Deutschrap ein Thema? Wahrscheinlich nicht, weil ihr so viele International Players habt in der Kabine,
Aber einer meiner besten Freunde, mit denen ich auch schon lange zusammenspiele, Andi Seifert, der ist Berliner und der hält mich immer up to date mit was so in der Deutschrap-Szene passiert und ich bin großer Hafti-Fan. Mhm. Früher natürlich viel Sido gehört, auch Samy Deluxe gehört, also so die Schiene, aber da bin ich jetzt auch, da kommt ja auch jeder, also das ist so das Krasse, finde ich, was sich im Musikbusiness ja irgendwie verändert hat, da seid ihr ja die Profis, ich komme nicht mehr mit. Also da musst du ja, Alter, ja. Ey, wie viele neue Songs können rauskommen? Und das kann man sich ja alles gar nicht reinziehen. Also es ist absurd, Mann. Also
an dem heutigen Freitag mehr als noch vor einem Jahr und im einen Jahr wird es nochmal mehr sein. Also so 100 Songs musst du dir schon einstellen.
Ja, und halt auch alles leider, also ich künstlerisch, ne, hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber wenn mich halt der Vibe nicht kickt und mich kickt halt so dieser ganze Tilly Dean-Rap, der kickt mich halt irgendwie, das hört sich für mich alles gleich an, ich weiß nicht. Ja, hat sicher seine Daseinsberechtigung, aber ich brauche irgendwie bei Mucke, und es geht mir auch in anderen Genres so, weil ich bin so einer, ich höre alles, ja. Ich feiere extrem gerne auf Elektro, gehe gerne auf Rockkonzerte, also ich feiere jegliche Art von Musik, aber ich brauche immer sowas, irgendwas, so ein Alleinstellungsmerkmal, was mich so kickt. Und dann höre ich die Songs auch immer und immer wieder. Ja, dann hat es mich gepackt. Und aber auch in anderen Genres kommt da in letzter Zeit, finde ich, so gefühlt machen mittlerweile viele Musiker Musik nach ihrer Audience, so was die so verlangen oder was gerade der Trend ist. Und ich weiß nicht, manchmal verstellen sich da, glaube ich, der Künstler auch so ein bisschen. Und das finde ich eigentlich dann nicht so geil, weil eigentlich sollte man doch das machen, worauf man Bock hat.
Das ist eigentlich ein ähnliches Thema, wie du eben, als du meintest, die Vereine müssen irgendwie zu Marken werden. Wir Künstler sind da auch sehr häufig irgendwie abhängig momentan von so Spotify und so. Und da passen sich natürlich einfach viele an, so, ne? Das ist jetzt gefragt, das landet in den Playlisten, das wird geplaced. Und dann gehen halt voll viele damit und versäumen es halt, also, ne, gehen dann vielleicht jetzt mal kurzfristig irgendwie gut ab, weil sie da gut platziert werden oder whatever. Aber versäumen es auch, sich da eben so eine Marke und so Alleinstellungsmerkmale aufzubauen. Also, finde ich eigentlich so ein relativ ähnlich so vom Ding her.
Ja, absolut. Aber ich bin, also wie gesagt, ich bin jemand, der alles hört und wenn ich es geil finde, dann ist es
also
auch
wenn repeat. Wenn du mal Deutschrap mit geilen Sportlines hören willst, dann kann ich dir auf jeden Fall den Künstler Pimpf empfehlen.
Ich habe das natürlich, als Peter mich angequatscht hat, habe ich dann natürlich mal Da ist dann schon mal reingehört, ja?
Da gibt es auf jeden Fall ein paar NBA-Lines mal hier und da am Flattern. Und wenn wir den deutschen Basketball popkulturell voranbringen wollen, dann gibt es auf jeden Fall demnächst auch mal ein paar Basketball-Bundesliga-Punchlines, ey.
Weißt du, was das Witzige ist? Weil ich habe schon lange, also den Vereinen so gesagt, so, ey, eigentlich bräuchte man einen geilen Track, so, ne? So einen eigenen Track. Und aber je länger ich drüber nachgedacht habe, ich dachte, was für eine Scheiße eigentlich, weil das kommt immer so alles krass gestellt rüber. So. Und dann kannst du hier irgendwelche Lines über Medi Bayreuth und die Spielernamen runterrappen und so weiter. Aber im Endeffekt, ey, es gibt so geile Songs, die einfach in so einer Halle gespielt werden können und die alle feiern. Egal, ob es jetzt Hip-Hop ist oder nicht. Weiß gar nicht, ob da Hip-Hop so krass reinpasst. Oftmals, ja. Weil du siehst zum Beispiel in Braunschweig, die haben ihren eigenen Song. Dann früher in Bremerhaven, so, die hatten ihren eigenen Rap-Song und das war alles so. Also, ich als Gegner habe mich immer so ein bisschen kaputt gelacht darüber, weil es irgendwie. Okay. Es hat mich nie gekickt, um ehrlich zu sein.
Ja, ja, fühle ich auch. Also, ich hatte ja letztes Jahr, habe ich so einen Football-Song gemacht. Das war so eine Kooperation mit der European Football League. Und da habe ich, als die mich angefragt haben, war ich auch erstmal so: Ah, Bruder, ah, das ist nicht mein Ding. Aber die haben mir dann relativ freie Hand gelassen, wo es auch einfach nur so ein bisschen um den Vibe und so das drumherum ging. Und damit habe ich mich dann relativ wohl gefühlt. Ich finde aber auch immer dann gerade so Tracks, so ja Mann, jetzt drop mal die Names und jetzt mach mal so und so. Das fühle ich auch gar nicht, ne? Aber halt eben so, ich finde, das sind ganz oft so beiläufige Sachen irgendwie. Weiß ich nicht, im Fußball, also man merkt es in Deutschland halt natürlich eher mit Fußball, weil die auch populärer sind. Dass du siehst Fußballer mit Rappern hier und da und siehst überall Fußball Punchlines hier und da, ne, das ist ja auch nichts, wo jetzt, keine Ahnung, Capital Bra einen Song für Hertha Berlin macht, sondern halt mal irgendwo eine Kevin Prince Boateng Line rappt und dadurch das schon irgendwie eine ganz andere Relevanz bekommt, so, ne, oder einen Bezug, ja.
Ja, ich finde es halt irgendwie, was ich schon ziemlich geil finde, ist halt so, wenn du so eine Hymne kreieren kannst. Wenn du dann in so einer Halle bist und irgendwie halt alle können das irgendwie so mitsingen, egal ob es jetzt der Dorfheini ist oder der, keine Ahnung, 10-jährige Junge. Wenn man sowas kreieren kann, ist es, glaube ich, schon geil und hat auch einen Mehrwert. Aber wenn man sich da mal anschaut, so auch in den Fußballstadien, sind es halt Klassiker. Ja, also ist halt, You'll Never Walk Alone wird halt überall, keine Ahnung, Mann. Also ich finde das ein extrem schwieriges Thema und ich würde es, also ich glaube, ich würde als Verein da eher suchen, dass man irgendwie halt, wie zum Beispiel Hamburg, ja, die haben halt hier Ahnmal genommen, was halt auch passt, ne, nach Hamburg. So, und das ist mega fett. Brauche ich doch keinen neuen Song so. Ja, ich habe Hamburger Jungs, ja. Die haben geilen Shit gemacht, so ballert das in der Halle raus.
Aber auch da wieder, bis halt Hamburg, ne, eine Stadt mit vielen Künstlern, die geile Musik machen. Dann muss in anderen Städten halt nochmal irgendwie ein paar Jahre länger warten, bis da einer irgendwie auf die Bühne kommt, der
ja, sicherlich
in der Liga spielt.
Sicherlich haben es da halt Hamburg und Berlin schon am einfachsten. Selbst München, ja. Keine Ahnung, Alter, die würden sich da auf jeden Fall auch schwer tun.
Richtig.
Ja, ich kenne keinen einzigen Münchner Rapper. Oder?
Doch, es gibt ein paar, aber das verhältnismäßig sehr weniger, ja. Das ist leider so.
Shots feiert.
Ja. Genau. Das Quote nehmen wir so, ne? Ja. Ich kenne keinen einzigen Münchner Rapper.
Perfekt, Digga.
Ja. Okay, dann helfen wir auf die Sprünge. Vielleicht kenne ich ihn ja auch. Und weiß noch
also
nicht,
von früher, München. Also auf jeden Fall so Blumentopf kommt aus München.
Ah, okay, kenne ich natürlich.
Fat Tony kommt aus München, Ali Aas.
Richtig. Edgar Wasser.
Ja.
Ja, geil, droppt vielleicht mal nicht.
Okay.
Ganz viele Fragezeichen nur in diesem Gesicht. Grüße gehen raus an Ali Aas, Junge.
Ja.
Ja, ist auch nicht relevant, würde ich sagen. Nee, mach du mal, Peter. Ich habe schon 1000 Fragen. Ich habe auch noch 1000 Fragen auf meinem Zettel. Ich habe mir noch nie so viele Fragen aufgeschrieben. Normalerweise sage ich ja immer, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Heute habe ich hier 2 DIN A4 Zettel vollgeschrieben und habe 1000 Fragen und so. Aber frag du ruhig auch mal was, Peter. Sorry.
Okay, alles gut, alles gut. Ich sehe das Leuchten in deinen Augen und lehne mich da noch gern zurück. Als Nürnberger bist du logischerweise als Clubfan aufgewachsen. Aber welche Sportler waren denn sonst so deine Kindheitshelden oder deine ersten? Das würde mich mal interessieren. Also,
Marek Mintal. Zu spät, ne?
Das Phantom? Das Phantom, ja doch, da, da bin ich mit.
Also wenn ich Nürnberg höre, dann denke ich immer Marek Mintal direkt. Das ist meine erste Assoziation mit Nürnberg.
Aber tatsächlich, mein erstes Sporttrikot war von Andy Köpke. Das ist das Clubtrikot von Andy Köpke. Ja, deswegen schon immer sehr, sehr fußballaffin. Natürlich hatte ich eine Zeit lang, wo ich großer Borussia Dortmund-Fan war. Also in der Zeit, wo sie komplett rasiert haben mit Lars Ricken und Schapizar. Jetzt war kranke Zeit. Und dann, also für mich gab es eigentlich anfangs nur Fußball und bin dann eigentlich erst so ab der fünften Klasse irgendwie mit anderen Sportarten in Verbindung gekommen. Und da war es dann im Basketball tatsächlich, vielleicht kennt ihr ihn, Dirk Nowitzki hieß der junge Mann.
Habe ich schon mal vorgehört, ja.
Alles klar.
Ja, genau. Also es war, für mich gab es eigentlich am Anfang nur Fußball, dann so ein bisschen Basketball. Und dann halt, weil ich an so einer Sportschule war, halt auch irgendwie mit anderen Athleten so ein bisschen was zu tun bin und dann auch mal in die anderen Sportarten reingeguckt. Und seitdem bin ich querbeet, bin großer Olympia-Fan, also jetzt nicht von so wie es gerade abläuft, aber an sich von, also ich schaue gerne Olympia, weil du halt alle Sportarten irgendwie siehst, und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und es war auch ganz spannend, ich war 2010, nee, 11 war das, fuck, ich weiß gar nicht mehr, doch, 2011 in China bei der Universiade, das ist so die Studentenolympiade. Und das war eine mega Erfahrung, weil du da wirklich ja in dem deutschen Haus mit so vielen anderen Sportlern Kontakt hattest und du dann erstmal gecheckt hast, okay, wie krass sind eigentlich solche Einzelsportler, die wahrscheinlich in ihrer Karriere nie richtig Cash verdienen werden, aber ein Trainingspensum haben, drumherum sich eine eigene Marke aufbauen müssen und so. Also damit haben wir ja Basketballer oder Fußballer oder Handballer eigentlich wenig zu tun, weil du setzt dich halt ins gemachte Nest, ja. Du spielst geil, dann findest du einen Verein, der zahlt dir einen Haufen Kohle und der kümmert sich auch nochmal. Also besser geht's ja gar nicht. Aber dann hast du halt irgendwie so einen Freiwasserschwimmer, der irgendwie 50 Kilometer Freiwasser schwimmt. Dann, wenn er halt mal Olympia gewinnt, bekommt er mal seine 2,50 €. Ja, und das ist ja auch so ein Grund, warum, glaube ich, Sport allgemein in Deutschland schwierig ist, weil es einfach,
ey, da ja, entweder gehst du zum Bund und bist da irgendwie beschäftigt oder genau, machst einen erfolgreichen Teamsport.
Ja, also die anderen, also es ist ja krass, was die für ein Pensum haben und am Ende des Tages halt wirklich relativ wenig dabei auf der Strecke bleibt, wovon sie halt auch langfristig zehren können, ja.
Ja, jetzt, wo du schon Dirk angesprochen hast, zwei Fragen zu dem Thema. Hast du schon mal mit Dirk Nowitzki gespielt, hast du ihn mal getroffen und wo warst du, als Dirk Nowitzki seinen Ring geholt hat? Das war für mich auf jeden Fall nämlich so ganz prägend, irgendwie so, als die Mavs den Ring geholt haben, ging es für mich so mit Basketball richtig los und das war ja irgendwie auch für ganz Deutschland irgendwie dann so eine ganz krasse Zeit so.
Ja, also ich habe mit Dirk selber noch nicht gezockt, weil ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, wo er gerade so eine kleine Pause sich gegönnt hat. Und wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, ich habe mittlerweile, ich glaube, 93 oder 94 Länderspiele. Und davon war ich erst bei einem, bei einer Europameisterschaft dabei. Der Rest waren Qualifikations- oder Freundschaftsspiele. Und er natürlich bei den Qualifikationen nie am Start war. Und als ich dann mal EM spielen durfte, war er auch nicht am Start. Von daher leider noch nie mit ihm gezockt. Kennengelernt, ja. Brutaler Typ natürlich. Aber
kennt er dich und weiß der so, was abgeht hier in der Bundesliga oder so?
Ich glaube, er weiß mehr, als man denkt. Aber sicherlich hat er nicht so die Bindung zur BBL wie Leute, die jetzt hier auch in Deutschland sind. Also hat er ganz klar gesagt, okay, sein Mittelpunkt ist in den Staaten.
Ja.
Ich würde mir schon ein bisschen wünschen und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Zeichen, was vielleicht auch in dem Verband so ein bisschen sich verändern muss, dass solche Leute auch Bock haben, sich im deutschen Basketball zu engagieren. Ja, ja. Und halt nicht irgendwie Schirmhörer nur sein, weil die EM so im eigenen Land ist, sondern auch aktiv irgendwie versuchen, was mitzugestalten. Weil Wenn nicht er, wer denn sonst?
Eben, genau, wenn wir darüber reden, wie wird Basketball in Deutschland cool und irgendwie popkulturell Einfluss sonst? So dann
so, weißt du, Dirk, ja. Und so Dennis.
Der macht das doch genau dann, was du dir wünschst wahrscheinlich, oder? Der hat irgendwie Anteile an seinem alten Verein gekauft, wenn nicht den ganzen, und will den aufbauen.
Genau, und Dennis halt mit seinen Ecken und Kanten, ich meine, Dennis spaltet ja auch viel, ne? Viele mögen Dennis aber auch nicht so, weil er halt einfach ist, der jemand polarisiert, so. Mhm. Und das, ich glaube, er lebt halt so auch ein bisschen den Lifestyle, den die Deutschen einfach als überheblich
finden. Das finde ich so, also ich habe mich letztens auf Twitter nämlich genau darüber aufgeregt, da kommt jetzt mal einer und irgendwie so diese deutsche Neidkultur kickt seit Jahren rein. Der Junge spielt irgendwie eine geile Season für die Celtics, ja, hat sich mal irgendwie ein bisschen verzockt, hat für die Lakers gespielt, hat bei Atlanta, bei OKC gezockt und immer abgeliefert, und irgendwie so deutsche Medienberichte sind seit Jahren einfach nur, der hat irgendwie ein Lambo in Glitzergelb oder weiß der Geier was. Das finde ich so unangenehm, ehrlich gesagt.
Ja, vor allem das, was mich daran stört, also gut, das ist jetzt auch nicht mein Lifestyle, ja, aber das ist halt jeder.
Wäre meiner so, auch nicht, aber gönnt so, doch dem Jungen, Alter.
Ja, vor allem für mich ist das Bittere so, wenn ihr so berichtet, dann berichtet aber auch über das Sportliche. Und es wird einfach sehr selten über das Sportliche berichtet. Und ganz ehrlich, wenn du auf sowas abfährst, ja, dann kannst du durch die ganze Fußball-Bundesliga fahren, so, und du siehst genau den gleichen Scheiß. Mhm. Aber das interessiert die Leute schon gar nicht mehr, weil es halt bei denen zur Gewohnheit gehört, ja. Und ja, das ist extrem schade, aber Dennis macht halt genau das Richtige. Er hat halt die finanziellen Möglichkeiten und macht jetzt da in Braunschweig was und geht für mich da absolut den richtigen Weg und ist da ein Vorreiter, der halt auch schon in Braunschweig da einfach so ein bisschen mehr Hip-Hop mit reinbekommt, so mehr sein, diesem ganzen Projekt so seinen Stempel aufdrückt, ja. Das ist, glaube ich, genau das, was wir so brauchen in Deutschland. Und genau, wo ich war, als Dirk seinen Titel gewonnen hat, ich habe das zu Hause geguckt und war sehr, sehr betrunken und habe krass gefeiert.
Sehr gut.
Also das weiß ich noch. Da waren ein paar Kumpels da und da haben wir uns gut einen reingeschüttet und Dirk gefeiert, ja.
Geil. Darf ich weiterfragen, Peter? Oder hast du?
Mach weiter.
Wir quatschen jetzt auch schon fast eine Stunde, ne? Aber ich probiere das ein bisschen runter zu reduzieren. Welches waren die krassesten Spieler, gegen die du gespielt hast? So, gibt's da ein paar so heiße Names, die jetzt irgendwie vielleicht dann auch nochmal eine steile NBA-Karriere hingelegt haben, die mal früher in der Bundesliga gespielt haben? Weil ich habe zum Beispiel jetzt hier in Hamburg gibt's den Caleb Holmesley, den finde ich super hot so. Der ist, glaube ich, von den Wizards gedraftet worden oder so, ist jetzt aber irgendwie erstmal hier geparkt oder auch gewechselt, I don't know. Aber ich habe schon so das Gefühl, so okay, da geht noch was, und es ist ja auch schon immer mal so, ne, gerade in letzter Zeit jetzt die europäischen MVPs in der Liga, man hat schon das Gefühl, so es geht mehr. Gibt's da so ein paar, gibt's da irgendjemanden, wo du sagst, so ey, gegen den habe ich gezockt und das hat man früher schon gemerkt, dass der mal eine steile Karriere hinlegt, oder der hat's dann eben nicht gemacht und du hast dich gefragt, wieso?
Ja, allen voran ein Name, der auch einen Titel gewonnen hat, PJ Tucker, der mittlerweile ist er in Miami, aber mit Milwaukee letztes Jahr den Titel gewonnen hat, der, also den fand ich krass, weil der war...
Wo hat der gespielt?
In Bamberg.
Ah, krass.
Der war in Bamberg, der kam da, ich weiß gar nicht, ob er als Rookie vom College kam. Nee, ich glaube, der... Ich weiß es gar nicht, ich glaube, er war kein Rookie. Kam auf jeden Fall und du hast seine Anlagen gesehen und hast gedacht, okay, das ist ein Monster.
Und der ist ja jetzt in der NBA auch eher so als Dog und Energizer bekannt.
Ja, genau. Der hat aber in Deutschland und in Europa ganz anders gespielt. Der war halt der Go-To-Guy, ne? Der hat halt richtig Buckets gegeben, ja?
Was?
Und er ist dann rüber in der NBA und alles so, wow, okay, mal schauen, wie er sich da macht. Und ist ein komplett anderer Spielertyp geworden. Also ja, hat sich voll angepasst irgendwie halt. Dann hat sie gesehen, okay, mein Skillset oder meine Anlagen passen jetzt vielleicht halt nicht irgendwie der Go-To-Guy in der NBA zu sein, aber ich passe mich an und werde halt so ein Dog, ja, und er ist jetzt einfach für mich die Definition so irgendwie von kranker Verteidiger und steht in der Ecke und wirft einen offenen Dreier rein, und solche Spieler, das vergessen ja immer viele, ne, der Großteil der NBA besteht aus Rollenspielern. Weißt du, jede Mannschaft hat halt irgendwie so 2, 3 Dudes, die 20 Mal pro Spiel draufknallen. Und dann haben die ein geiles Spiel und machen irgendwie halt 40 Punkte. Und wenn sie nicht so geil spielen, machen sie 20 Punkte. Und der Rest besteht aber aus Rollenspielern, die natürlich auch mal einen geilen Tag haben können und dann mal 15 machen. Aber du musst dich in der NBA, um langfristig eine NBA-Karriere zu haben, musst du dich unterordnen. Du kannst nicht deine eigenen Interessen verfolgen. So, und das ist, finde ich, auch ein krasses Talent. Und da unterschätzt man auch oft einen Spieler wie Maxi Kleber, der jetzt, also wenn man sich mal die Spielminuten anschaut in Dallas, ich glaube, der hat die zweitmeisten Spielminuten nach Luka Doncic, und der ist so begehrt, auch bei anderen Franchises, weil die einfach wissen, der Typ schaut null auf sich. Mhm. Das, was gerade gebraucht wird, so, das macht er, ja. Noch dazu ist er auf der 4 so ein krasser Verteidiger, also er hat auch schon ein paar Spiele gehabt, wo er Giannis einfach richtig gut verteidigt hat, was wenige Leute schaffen. Und ja, aber um ehrlich zu sein, gibt es aus Deutschland so relativ wenige Beispiele, wo ich gesagt habe, okay, die sind auch rüber in die NBA, und du hast dann gesehen, es gibt schon ein paar, die sind jetzt in der NBA, aber keiner, der jetzt irgendwie, also extrem heraussticht, würde ich sagen.
Ich finde die PJ Tucker Story auf jeden Fall krass, und die auch ist generell schon krass genug, ja. Und generell so dieses Rollenspieler Ding so, ne, wo du ja wirklich halt einfach die ganze Zeit nur hoch und runter rennst, du sollst dir hinten den Arsch aufreißen und vorne knallt dann irgendein Kollege die ganze Zeit von der Mittellinie mittlerweile nur noch drauf und du musst halt wieder zurückrennen so, ne? Da muss man halt wirklich, wie du sagst, erstmal reinwachsen und auch Bock drauf haben, dass 80 Spiele in der Season zu machen, einfach nur zu flitzen, zu hustlen und zu hoffen, dass dein Superstar-Kollege das Ding irgendwie reinkloppt, so kurz vor Schluss. Ne?
Ja, also es ist halt, also es ist für mich halt auch irgendwie immer so geil zu sehen, dass es doch irgendwie so ein paar Mannschaften gibt, die noch irgendwie einen anderen Ball zocken. Früher war halt ganz klassisch, also ich war halt die Zeit, wo die San Antonio Spurs halt auch richtig erfolgreich waren. Dominant war ich auch ein krasser San Antonio Spurs-Fan.
Und die fand ich als Jungspund immer total langweilig.
Ja, und soll ich dir sagen, an was das lag? Also ich fand die nämlich auch brutal langweilig.
Ja.
Weil die einfach keine Farbe haben. Also gefühlt so, die Trikots waren immer krass langweilig.
Ja, graue also, Maus, ja.
Die waren nie, und die hatten aber auch nie die krass flashy Players. Mhm. So, weißt du? Und natürlich kam dann mit Tony Parker so ein krasser, dann hatten die Tim Duncan, und dann hatten die aber halt auch Spieler wie Ginobili, wo alle am Anfang gesagt haben, okay, was will dieser dünne Argentiner da? Aber die haben halt Teambasketball gezockt. Mhm. Und ich war so ein Fan davon, und keine Ahnung, solche Mannschaften.
Utah Jazz war immer so, würde ich sagen.
Utah Jazz war immer eine graue Maus, die auf einmal voll Spaß machen. Also, ja jetzt geht ja langsam schon.
Ja.
Also jetzt nicht die ganz, ganz Großen so, aber Mitchell wird schon Abo All-Star sein, so, oder?
Was ich halt extrem geil finde, ist halt irgendwie so die Toronto Raptors Story. Ich mag irgendwie auch wie die dank Drake. Und da siehst du halt auch so, finde ich, die Verknüpfung, so was das ausmachen kann. Und die sind halt auch, ist irgendwie eine extrem geile Franchise.
Hast du so ein NBA-Team so, wo du mitfieberst, oder ist das bei dir dann echt basketballabhängig, so die Ballen geil, da bin ich jetzt mal ein bisschen am Start?
Also wenn wir dir ein Trikot zuschicken?
Also ich sag mal so, wenn, dann ist es halt immer noch Dallas. Ja, okay. Weil, okay, jetzt einfach halt mit dem Nowitzki-Background.
Die langweiligste jetzt, Antwort, ja.
Ist ja, Chicago wäre auch ein bisschen langweilig gewesen.
Ja, okay, wenn man.
Also Antworte ganz frei.
So die Franchise,
so nein, nicht. Ist ja legit, dass du da. Ich wollte nur mal fronten. Eben hast du ja auch eine spannende Antwort mit PJ Tucker gegeben. Die Mavericks-Antwort ist halt die Basic-Antwort. Ich bin Rapper, ich muss da mal fronten.
Aber ich muss trotzdem sagen, so, ich weiß, dass du ein großer New York Knicks-Fan bist. Und das finde ich schon halt auch einfach spannend. Aber allgemein, weil das halt auch so eine Marke, ne?
Ja.
Also die Knicks.
Ja, klar. klar. Also ich habe auch, also ich habe mittlerweile total viel Liebe für Utah Jazz, für Memphis Grizzlies und Co. Und ich habe jahrelang einen Scheiß auf die gegeben. Wenn die gespielt haben, dann habe ich geguckt, okay, was kann ich heute für Turmspringen gucken oder sonst was. Oder weiß ich nicht, so Teams, die irgendwie, die ich mittlerweile sehr dafür appreciate, dass sie halt auf dem kleinen Markt dann auch wirklich sowas aus sich rausholen. Die Bucks, die haben, die waren jahrelang einfach nur da. Die haben mich überhaupt nicht interessiert. Und mittlerweile finde ich das schon spannend und bin da total offen so. Und es gibt ja total schnell auch immer so dieses Bandwagon-Ding und in so überall. Und es ist natürlich auch irgendwie gerade in der NBA halt so ein Ding. Ja, wenn du halt jemanden hast, der spielt geil und spielt spektakulär, dann guckst du denen halt gerne zu, so, ne? Und keine Ahnung.
Ich finde auch die Brooklyn Nets extrem spannend. Also, weil ich das, ich mag so, wie die das aufgebaut haben. Ja, also ich glaube, Brooklyn ja so mit einer wahrscheinlich der geilsten Plätze, wo du irgendwie so ein Basketballteam aufbauen kannst. Ich mag so das Merch, was die machen. Ich finde es auch irgendwie, hat mich das nie gestört, dass alle haben so gehatet, aber ich denke mir so, okay, ey, mittlerweile, ihr müsst doch eh wissen, es ist part of the game, ja. Du versuchst dir irgendwie die krassesten Spieler zusammenzuholen und einen Titel zu gewinnen. Also,
du meinst, dass jetzt Harden, Durant und Kyrie Irving Feind haben?
Ja. Irving so. Vorher die Pierce-Garnett-Story war ja schon quasi dieselbe eigentlich.
Ja, also es ist keine Ahnung. Also ich habe da
also
nicht
ich find,
so viel
ich find das, ich finde das, ich bin so ein Hater davon, so. Ich finde das auch immer so ein Stück langweilig so. Ich
so mag ein bisschen Schadenfreude ist da dabei, wenn so ein Kyrie Irving Scheiße macht, ne? Dass man denkt so, tja, Jungs.
Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall muss ich schon sagen, so. Also ich finde das auch bei KD so, keine Ahnung, ich hätte es voll geil gefunden, wenn die mit OKC weiter probiert hätten, sich irgendwie diesen Ring zu erhasseln und diese Fluktuation, die du ja auch schon angesprochen hast, so, die in Deutschland stattfindet, so. Weiß ich nicht, feiert das, wenn irgendwie so Teams sich aufbauen über Jahre hinweg und probieren irgendwie so,
Ich feiere es auch. Ich finde nur so, dass, also im Endeffekt schaut man es dann halt trotzdem, irgendwie, wenn ich jetzt halt so ein Typ bin und gehe dann auch irgendwie so morgens auf YouTube und check so irgendwie die Highlights oder wie hat wer gespielt, Ergebnisse und so. Keine Ahnung, wenn Memphis gegen, schieß mich tot, gegen New Orleans spielt, schaue ich mir halt die Highlights nicht an. Außer Zion spielt, ja, aber
macht er auch viel zu selten.
Ja, aber dann schaue ich mir halt schon die Nets an, weil ich mir denke, okay, ich will halt sehen, wie für mich einer der begnadetste Offensivspieler der Welt, Kevin Durant, zockt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die keinen Titel gewinnen werden. Das finde ich auch geil, dass sie keinen Titel gewinnen. Ich bin jetzt kein Fan davon, aber ist jetzt nicht so, dass ich krass dagegen hate. Mhm. Weißt du, ich meine, also so. Im Endeffekt ist mir egal.
Ja, also keine Ahnung, ich finde jetzt zum Beispiel die Heat wieder sehr interessant und spannend. Ich fand die Heat auch mit ihren Big Three scheiße. Ich fand die Cavs scheiße. Ich weiß nicht, das ist vielleicht doch so ein typisches, ja, okay, man gönnt halt den Underdogs so, ne? Das
absolut. Also ganz klar. Ich hab's auch Giannis krass gegönnt, jetzt so letztes Jahr. Also.
Ja, 100 Pro.
Obwohl ich es auch, also da war ich ein bisschen zum Zwiespalt, weil ich es halt auch CP3 krass gönnen würde, einfach nochmal einen Titel zu holen. Und da haben auch alle gesagt, so eine Saison wie letztes Jahr werden die auf keinen Fall. Und Digga, was machen sie dieses Jahr?
Wobei auch da wieder so das, so irgendwie so das Typische ist, denen fehlt halt irgendwie so der eine körperliche Superstar so.
Absolut. Ja, keine Frage.
Das ist dann eigentlich genau das, worüber wir vorhin auch gequatscht haben, so, ja, mit Skills und so, pipapo, irgendwann kommst du an deine Grenzen, sondern brauchst halt einfach das Monster und das ist halt DeAndre Ayton jetzt nicht, ne, also der ist es körperlich, aber der wird dir jetzt keinen Ring nach Hause bringen und ja, das ist halt die moderne NBA dann, ne, da brauchst du halt einfach so ein Monster, was sich dann einfach durchtanken kann, so, ne.
Ja, absolut, aber also ich finde schon spannend, ich finde es interessant, wie sich das in der NBA entwickelt, das ist ja auch geschuldet an dem System mit dem Salary Cap und mit dem Draft und so weiter, dass du halt schaust irgendwie so, dass du zwei Superstars bekommst, dann noch so zwei Spieler hast, die Superstar Potential vielleicht kreieren können, ja, und der Rest Rollenspieler. Aber ich bin gespannt, ob es so irgendwann eine Mannschaft gibt, die einfach so, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie die Utah Jazz, ne, wo keiner so wirklich am Start, ob die es irgendwann schaffen, Titel gewinnen.
Mhm. Ja, so fünf Spieler, die irgendwie
auf demselben Niveau, ja. Weißt du so?
Aber ich habe fast schon das Gefühl, unabhängig vom Athletischen, du brauchst halt diesen einen Superstar auf dem Platz, einfach damit andere Spieler auch das spielen wollen und das attraktiver wird eben auch als Marke für andere Spieler.
Ja, das stimmt auch.
Ja, das kann auch sein, ja, das stimmt.
Kam es für dich irgendwann mal in Frage, irgendwie ins Ausland zu gehen oder so? Da gibt es ja in Europa auch, also weiß ich nicht, jetzt so im Zuge dessen, dass ich so ein bisschen in die Bundesliga eingetaucht bin, habe ich so gesehen, okay, in Litauen und Pipapo spielen die auch alle einen krassen Ball und da spielen auch mal hier in Deutschland, mal da.
Um ehrlich zu sein, gab es erst einmal so für mich das Thema, wo es auch gepasst hätte. Da hatte ich ein Angebot aus Italien, hätte ich auch eigentlich irgendwie gern gemacht, aber Deutschland, ich hatte keinen Schiss davor, aber ich muss sagen, so, das war jetzt auch kein High-Level-Team in Italien, ja. Und was man am Ende schon irgendwie halt nicht vergessen darf, so, Deutschland ist schon ein ziemlich geiles Plätzchen Erde, was wir haben, ja. Das ist irgendwie so alles geregelt, ja. Und gerade als deutscher Spieler hier hast du schon auch so ein bisschen deine Privilegien, ja, die man gerne genießt. Es wäre sicherlich eine Herausforderung gewesen, aber zu dem Zeitpunkt hat es irgendwie für mich nicht so krass gepasst. Jetzt so im Nachhinein gibt es so Phasen, da bereue ich das. Aber am Ende des Tages, so was du ja auch geil findest, ist für mich halt auch, ich bin halt jetzt seit 7 Jahren in Bayreuth, werde wahrscheinlich in Bayreuth meine Karriere beenden und das ist jetzt halt auch so, das ist meine Heimat. Da habe ich keinen Bock, jetzt wegzugehen. So.
Ja, also ja, also habe ich so irgendwie im Zuge der Recherche auch so gedacht und interpretiert auf jeden Fall, dass du da, und nimmt man ja auch so wahr, dass du da auf jeden Fall eine Institution warst, aber wie du vorhin meintest, zum Beispiel in Trier gab es ja dann auch mal irgendwie ein Jahr, wo es nicht so gut lief und so, ne? Mhm.
Ja, also ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was auch ein bisschen mehr kommen muss in Deutschland, ist, dass halt mehr so Identifikationsfiguren mit einem Verein kommen, ja. Das heißt, automatisch Leute vielleicht auch von außerhalb oder an den Standorten selber sich mit so gewissen Spielern identifizieren können und wissen so, okay, der ist jetzt für lange Zeit so an meiner Seite. An den kann ich mich vielleicht als Fan auch so ein bisschen krallen, so, wenn es mal nicht so gut läuft. Und, also, das ist halt der so typische Identifikationsfigur und die bin ich halt in Bayreuth und so. Da bin ich eigentlich auch echt glücklich damit.
Da gibt es nämlich in Deutschland eine ganz große, ich glaube, die kennen die auch beide, 2012 habe ich erstmal in Oldenburg Vicky Polding gesehen.
Yes.
Und den gibt es ja auch immer noch, der hängt da ja auch groß an der Wand, also ich habe viel Verwandtschaft in Oldenburg. Und dass sie gerade auf dem letzten Platz stehen, das tut mir auch richtig im Herzen weh, weil ich habe ja auf jeden Fall schon irgendwie ein, zwei Pokalmeisterschaften von denen mitbekommen.
Ja.
Und bin, wie gesagt, öfter da und habe schon, ja, weiß ich nicht, wie viele Spiele von denen gesehen, über die Jahre verteilt. Und das ist für mich auf jeden Fall immer einer, an den ich dann denken muss, der, glaube ich, auch gedraftet wurde damals und eben auch mit seiner Verwandtschaft und seiner Familie in Oldenburg lebt und der da eben einfach so rumläuft und das total schön zu sehen, unabhängig von der Sportart, unabhängig in welcher Stadt, wenn du einfach diese Gesichter hast, die irgendwo an die Wand gemalt werden, du weißt, der spielt schon so lange und wird hoffentlich bleiben, dass man irgendwann dieses so Diego Maradona in Neapel-Feeling hat. Das, ja, also ist Ricky, für mich als Spieler mit das Größte.
Ja, absolut. Und Ricky ist ja da nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und es ist echt, wie du schon gesagt hast, für ihn persönlich gerade so bitter, dass die echt einfach so reinkacken diese Saison bis jetzt. Und hoffe für ihn, dass es da noch irgendwie so ein bisschen versöhnlicheren Abschluss seiner Karriere gibt. Er ist raus.
Ich bin gerade am googeln, weil ich habe Ricky Paulding gesehen,
jetzt so
vor knapp zwei Monaten, genau, da waren wir bei Bayern München und da meinten auch alle zu mir, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, da meinten alle so, oh, der große Ricky Paulding in seiner letzten Saison, du hast die große Chance. Und ich habe da aber Wladimir Lucic spielen sehen bei Bayern, den fand ich so krass und von dem war ich total begeistert, deswegen habe ich jetzt mal geguckt, wie lange zockt denn der Bruder da und was ist so sein Standing in der Liga, das wollte ich einfach mal gerade für mich noch einordnen, weil der hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt.
Was so sein Standing ist?
Ja.
Ja, so ein bisschen unantastbar.
Also ist der auch schon so ein...
Ja, so eine Nummer?
Ja,
voll.
Okay. Ja, ich weiß, ich bin absoluter Laie, so was das angeht. Also, wenn du mich jetzt fragst, so wer ist der krasseste Bundesligaspieler, dann könnte ich dir das nicht beantworten, sondern dann würde ich es wahrscheinlich Vladimir Lucic sagen.
Vlado Lucic ist sicherlich so der wahrscheinlich.
Also der gehört schon so in diese, das wäre jetzt nicht mal
komplett der wurde verkehrt, auch,
die Antwort.
Nee, der wurde schon letztes Jahr halt, wurde er, glaube ich, auch ins All-Euroleague-Team gewählt. Also der ist schon wahrscheinlich der beste Basketballer rundherum.
Das spricht ja dann eigentlich nur für mein Basketball-Fachverständnis, dass ich völlig ohne Ahnung dem Bruder direkt angesehen habe, dass
er was kann. Ja, weißt du, was das Geile ist bei Vlado? Ist halt so, es hassen ihn sehr viele, weil er eine sehr provokante Spielweise hat. Er verkauft sehr gerne, er ist ein sehr großer Flopper auch.
Aha.
Aber der macht alles, um zu gewinnen. Also für den ist so Gewinnen am wichtigsten. Und danach, also das ist auch so ein typischer Spieler, den liebst du so, wenn er in deiner Mannschaft ist. Hast du, wenn er als Gegner da ist. Aber absoluter Winner-Typ. Also ich würde, Vlado ist schon wahrscheinlich der beste All-Around-Basketballer in der Liga.
Okay, krass, ja. Und das ist ja unterm Strich dann auch wieder genau der Punkt, so dieses Competitive-Sein, was du von dir vorhin behauptet hast, was ein PJ Tucker ist, was er jetzt ist, so, ne, dieses, im eigenen Team liebend gerne und dagegen absolut furchtbar zu spielen. Das ist ja dann eigentlich eine ganz gute Beschreibung so von dem, wie ich das jetzt auch so wahrnehmen würde, wie man einfach hier gut performt.
Ja, absolut. Du brauchst natürlich auch wir in Bayreuth haben auch traditionell immer wieder Spieler, die bei uns so den Next Step machen und viele Freiheiten auch bei uns genießen. Momentan ist es Marco Thornton, der einfach offensiv unfassbar so
talentiert. Stimmt, yo.
Der ist einfach mega talentiert, so, ne? Hat sehr gute Offensivskills und so weiter. Aber das wird halt auch so ein, also aus meiner Sicht wird Markus schon so ein Spieler sein, der wahrscheinlich jedes Jahr woanders zu sehen ist, weil Mannschaften ihn einfach viel Geld bieten, weil er sehr gute Skills hat, dass er ihnen ja am offensiven Ende, sag ich mal, Spiele gewinnt.
Mhm.
Ja, und aber so Typen wie Vlado oder PJ Tucker, die haben einfach auch so ein bisschen Gen in sich, jetzt nicht einfach nur, weil sie einen Ball reinwerfen können, sondern verstehen so auch ihre Mannschaft so mitzureißen durch mal ein hartes Foul oder keine Ahnung, ein bisschen provokantere Sachen, die einfach dazugehören. Und deswegen sind solche Spieler auch immer so ein bisschen gehasst, ja, auch auf Fanseite, weil sie halt auch so ein bisschen provozieren, gerade als gegnerische Fans. Aber es sind im Endeffekt die Spieler, die den Unterschied machen.
Ja, voll, liebe ich. Ich habe noch eine wichtige Frage auf jeden Fall. Wir haben ja schon 1:15 auf der Uhr. Ich weiß nicht, Peter, wie es bei dir aussieht, aber ich habe auf jeden Fall noch eine wichtige Frage. Ich habe in deinen Stats gesehen, dass deine Dreierquote den Peak in der Saison 18-19 hatte. Da hast du so fast 50% oder so und die 2 Jahre darum auch gut. Und ich frage mich immer so, war das dann so die Zeit, in der du in der Offseason besonders viele Dreier geübt hast? Oder war es einfach nur eine gute Konstellation, weil deine Mitspieler dir viel Space kreiert haben? Oder weil ich mich oft frage, so wenn ich NBA-Spieler sehe, Digga, du kannst keinen Freiwurf werfen, dann stell dich da einfach mal den ganzen Sommer hin und werf einen Freiwurf, so, ne? Ganz simpel gesagt. Und da habe ich mich dann bei dir, ist mir das halt aufgefallen, dachte so, okay, da hat er einen Peak und davor und danach war es wieder so ein bisschen irgendwie so, weiß ich nicht, ein bisschen niedrigere Werte und dann dachte ich mir so, okay, hat er da sich jetzt besonders reingekniet und einfach Dreier den ganzen Sommer gekloppt?
Nee, da glaube ich auch nicht wirklich dran. Also natürlich musst du hart trainieren, gerade am Wurf, ja, musst du immer Repetitions reinknallen, aber solche Statistiken hängen auch oft damit zusammen, wie ist vielleicht gerade so die Konstellation in der Mannschaft und was für eine Art Würfe bekommst du?
Mhm.
Bekommst du viel Würfe, die du dir selber kreieren musst, tendenziell droppt deine Percentage so ein bisschen.
Ja, klar. Aber war das, also hast du das, ich weiß gar nicht, ob du jetzt die Stats hast du wahrscheinlich selber gar nicht so auf dem Schirm, aber hast du das dann zu der Zeit auch so wahrgenommen? Okay, meine Mitspieler haben jetzt, kreieren mir mehr Space und ich bin jetzt eher ein Spot-Up-Shooter als irgendwie jemand, der aus dem...
Nee, also in der Phase und ich würde mal sagen, ja, seit der Saison ist konstant die Dreierquote nahe 50% oder zumindest nahe 45%, was schon ziemlich gut ist.
Bisschen besser als meine.
Kreiert, also kommt bei mir daher, weißt du, früher war ich auch so der klassische Rollenspieler, ja, der, keine Ahnung, 12 bis 18 Minuten auf dem Feld steht, hart verteidigt und offene Würfe reinknallen soll. Dann ist es immer so, du kommst aufs Feld mit der zweiten Unit und du bekommst einen offenen Wurf und triffst du den, dann wird das ein gutes Spiel, weil dann hast du direkt Selbstvertrauen, aber triffst du den nicht, weißt du, okay, deine Zeit ist eh limitiert. Mhm. Mal schauen, was passiert so, ne?
Krass, okay, ja.
Also es ist ein komplett anderes Mindset.
Ja? Also nimmt man natürlich als Zuschauer auch so wahr und geht mir auf dem Freiplatz auch so, wenn ich da den ersten Wurf nicht treffe, dann ist der Tag für mich auch gelaufen. Deswegen ist es crazy, dass das wirklich dann so im Profibereich, wo man ja eigentlich denkt, so okay, Mindset
mentale
muss
Profis.
Full on top sein, genau, ist krass zu hören. Dass
natürlich im besten Fall, also ich habe mich, so war es am Anfang der Karriere, ich habe mich da sicherlich auch entwickelt, als ich dann älter wurde, war es dann auch so, natürlich dass ich jetzt nicht nur abhängig vom ersten Wurf gemacht habe, aber
nee, ist so, klar, aber so ich finde es einfach, also ich finde es einfach wieder Wahnsinn, dass du das so aussprichst, weil wenn ich das jetzt 10 andere gefragt hätte, die hätten gesagt, ja, ist mir egal, ich balle, also weißt du so, das ist einfach.
Ja, aber das ist doch Bullshit. Also
ja, natürlich ehrlich, ist das Bullshit, aber das ist ja genau wieder das, was ich am Anfang meinte, so du sagst es halt einfach, du machst dein Maul auf, so, das finde ich geil,
ja.
Alter.
Ja, also das ist für mich ganz klar und der Grund, warum, glaube ich, ab der Saison 18, 19 sich viel für mich verändert hat, weil meine Rolle ist anders geworden. Ich habe viel mehr Spiele von Beginn an gespielt und wusste von vornherein so, okay, ich habe auch ein bisschen Zeit, ins Spiel zu kommen. Gehen die ersten 2, 3 Würfe daneben, ich bin immer noch auf dem Spielfeld.
Mhm.
Ja? Und habe mit einem ganz anderen Selbstverständnis auch Würfe genommen. Und dann gab es mal, ey, weißt du, ich bin, keine Ahnung, 8 Jahre meiner Karriere oder so bin ich mit 5, 6 Punkten im Schnitt rumgekrebst. Ja? War so ein klassischer deutscher Rollenspieler. Ja?
Mhm.
Und auf einmal, es war letztes Jahr, habe ich 33 Punkte gemacht. So, dachte mir auch, Alter, nach dem Spiel dachte ich mir so, Alter, war es so ein autistischer Anfall oder was hast du jetzt da gerade gemacht? Aber habe ich so, weißt du, ich habe halt auch nie irgendwie aufgehört während meiner Karriere an mir zu arbeiten. Also ich bin auch ein ganz großer Freund davon. Alle sagen so, ja, das ist halt irgendwann, bis hast du ein gewisses Alter, aber da kannst du dich ja nicht mehr verbessern. Da. Bullshit. Also gerade bei so einer Skills-Sportart kannst du immer was dazulernen. Und du musst es auch, weil das merke ich halt jetzt auch, obwohl ich jetzt mich noch nicht als alt bezeichnen würde, aber ja, du regenerierst schon ein bisschen anders. Dein erster Schritt wird schon auch ab und zu mal ein bisschen langsamer. Du musst einfach andere Sachen extrem besser machen, ja, um auf dem Niveau competen zu können. Und deswegen, ich habe mich in der Offseason immer reingeknallt. Und ein ganz großer Anteil, ich hatte einen super geilen Assistenztrainer die letzten 6 Jahre, mit dem ich vor jedem Training eine halbe Stunde Individualtraining gemacht habe und an meinem Wurf gearbeitet habe und an den Sachen gemacht und so weiter. Und irgendwann wurde aus diesen, keine Ahnung, Tausenden von Stunden, wurde das Selbstverständnis für mich. Ich habe im Spiel nicht mehr drüber nachgedacht und ich glaube, das ist der Punkt, du musst irgendwann in so einen Modus kommen und das ist das Geilste und dafür trainiere ich jeden Tag so hart, wenn du merkst, du gehst in ein Spiel und du gehst in so einen Flow und du spielst ohne nachzudenken. Du spielst ohne Angst, Fehler zu machen, du kommst in so einen Flow und für dich, an dir rast alles vorbei und du fühlst dich einfach nur geil.
Mhm.
So, das sind einfach so Spiele und das hatte ich letztes Jahr, wo ich 33 Punkte gemacht habe, das hatte ich dieses Jahr schon und 2 Jahren davor. Und wenn sich die Spiele häufen, ja, dann merkst du, okay, du hast sowas richtig gemacht, ja. Und da gehen automatisch auch deine Prozentzahlen irgendwie nach oben. Ja. Und ja, das ist halt, ich finde es immer ganz spannend, weil dann, ich wurde gefragt, als ich letztes Jahr mein Career High mit 33 Punkte hatte, wir hatten das Spiel verloren. Und normalerweise bin ich jemand, der sagt, okay, mir geht es natürlich ums Gewinn und scheiß auf meine Punkte. Aber das war das erste Mal, wo ich so, da habe ich gelogen im Interview. Weil da habe ich mich hingestellt, ich glaube, das war eines der wenigen Interviews, wo ich gelogen habe und ich habe mich hingestellt, ich bin mega pissed, weil wir verloren haben. Aber im Endeffekt hätte ich sagen müssen, fuck, ich war brutal geil.
Digga, geil, geil. Du bist eine richtige Legende, Alter. Geil, Alter.
Aber weißt du, weil so im Nachhinein realisiert man das so, fuck, das war jetzt so ein Ding. Und da kann man auch mal stolz auf sich sein. Weißt du, das ist das Gleiche bei dir, so, wenn du dann so in den Flow kommst und du machst was und vielleicht auch, wenn es nicht bei den Leuten gut ankommt, aber du hast gemerkt, so, ey, ich bin hier in den Flow gekommen und das war für mich der geilste Song ever. Und wenn es niemand anders fühlt, ist mir eigentlich auch scheißegal.
Safe, ja. Fühle ich 100 Pro.
Und ja, ist einfach ein geiles Gefühl.
Geil, Mann. Geil, Mann. Peter, hast du noch was auf dem Herzen?
Nee, also nichts, was wir während der Aufnahme hier besprechen.
Ja. Also ich fand, es war noch ein richtiges Baba-Statement zum Schluss. Ja. Mir hat es auf jeden Fall richtig, richtig viel Freude bereitet, dass du hier am Start warst, dass du auch so, dass du wirklich, wie ich es am Anfang gesagt habe, wie ich es mir vorgestellt habe, dass du einfach da kein Blatt vor den Mund nimmst und so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr selten. Und fand ich sehr inspirierend. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder, Peter, oder hast du andere Pläne?
Nee, wir planen, in 2 Wochen hören wir uns wieder und falls ihr noch mehr von Basti hören wollt, du machst auch regelmäßig mit deinem alten Kumpel John den In Your Face Podcast, den ja anscheinend sich Jonas schon angehört, Pimps schon angehört hat und ich mir auch. Die neueste Folge, aktuellste Folge, geht's darum, die ist auch sehr, sehr direkt. Bin mir aber sicher, da kommen noch Folgen mit erfreulicheren Themen. Oder gibt es da eigentlich schon ein Update zur neuesten Folge?
Nee, da gibt es noch kein Update. Ja, wie gesagt, ich mache einen eigenen Podcast. In Your Face ist für mich ein Spaßprojekt mit einem Kumpel, wo es einfach natürlich um Basketball geht, aber auch so ein bisschen um Entertainment. Nicht alles immer zu ernst nehmen, aber das aktuelle Thema, eben Corona-Thema, wie die Digga damit umgeht oder umgegangen ist, für mich extrem ernst. Aber ja, es werden weitere Folgen kommen, wo es dann auch mehr wieder um Gäste geht, um einzelne Spieler, um denen ihre großartige Karriere und allgemein wollen wir alles dafür tun, um den Basketball weiter nach vorne zu bekommen.
Ihr habt ein sehr schönes Artwork. Wir arbeiten auch gerade an neuerem bei uns und das ist mir aufgefallen. Kompliment dafür an denjenigen, der das gemacht hat oder diejenige.
Um ehrlich zu sein, da stecke ich nicht drin.
Okay.
Auf jeden Fall absolute Hörempfehlung. Ja. Ich fand das sehr gut. Ihr habt es alle mitbekommen. Wir hatten einen geilen Typen zu Gast, deswegen checkt auf jeden Fall diesen Poddy auch mal aus.
Vielen Dank für diese Werbung. Es war mir ein Fest, hier zu sein und es waren die kurzweiligsten Stunde, was haben wir jetzt, 22 auf dem Tacho.
Ja. Das ging echt flott rum, Diggi. Das ging echt flott rum. Ich habe auch die Hälfte meiner Fragen geskippt, aber dann machen wir irgendwann nochmal einen zweiten.
Geil. Ja.
Geil. Freut mich.
Leute, macht's gut.
In dem Sinne, stopp die Aufnahme. Ciao.
Sports Corner.
Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, da-da-da.
I love sports.
Sports Corner.